Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Schöpfung und Evolution, drei Wissenschaftler, drei Positionen, eine Debatte. Dieses Buch ist in diesem Jahr vom Institut für Glaube und Wissenschaft erschienen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber danach beginnt schon die Diskussion. Schuf er allein durch das Wort oder doch durch Evolution? Wie lange dauerten die Schöpfungstage wirklich? Was sagt die Naturwissenschaft zum Alter der Erde? Und lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse heute überhaupt noch mit der Bibel vereinen? Drei christliche Wissenschaftler, Barbara Drossel, Reinhard Junker, Siegfried Scherer, sind dazu in einer Reihe jetzt bei uns im Interview. Frau Drossel, Sie sind Professorin für theoretische Physik an der TU Darmstadt. Sie forschen an der mathematischen Modellierung biologischer Systeme und an Grundlagenfragen der Physik. Schon viele Jahre befassen Sie sich auch mit dem Thema Glaube und Wissenschaft. Herzlich willkommen im Begründet Glauben Podcast. Als erste Frage zunächst, was verstehen Sie unter Schöpfung?
Gott hat alles, was existiert, ins Leben gerufen. Also wir haben auch mehrere Stellen in der Bibel, im Neuen Testament, wo auch sogar gesagt wird, nicht nur, dass Gott alles geschaffen hat, sondern dass er alles durch Christus geschaffen hat. Anfang von Johannesevangelium kennt man wahrscheinlich, alles ist durch das Wort gemacht. Oder Anfang vom Kolosserbrief, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Also alles verdankt seine Existenz Gott und ist von ihm geschaffen. Die alten Kirchenväter haben schon unterschieden, verschiedene Facetten von Schöpfung, denn Schöpfung ist ja wirklich ein komplexer Begriff, das kann ich nicht ganz genau in Worte fassen. Ein Aspekt ist Creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts. Das würde ich als Physikerin zum Beispiel beim Urknall so verstehen, wo Gott aus dem Nichts das Universum, Materie, Energie, Naturgesetze geschaffen hat. Ein anderes Konzept ist Creatio continua, also fortdauernde Schöpfung, denn Gott schafft ja heute. Er hat ja auch Sie und mich geschaffen. Oder wenn wir in den Himmel gucken, dann sehen wir, wie Sterne sich heute noch bilden. Gott schafft heute noch Sterne.
Sehr schön. Das heißt, er ruft auch heute noch ins Leben. Jetzt ist ja gerade der Titel Ihres gemeinsamen Buches Schöpfung und Evolution und da stellt sich nun ganz grundlegend die Frage, wie sehen Sie dann die Schöpfung, Gott hat alles geschaffen, im Verhältnis zu evolutionären Prozessen?
Ich würde erstmal ganz allgemein sagen, Evolution verwende ich jetzt im Sinn von entwicklungsmäßig. Viele denken beim Wort Evolution an Zufall blind allein von Naturgesetzen und Materie bestimmt. Das meine ich nicht mit Evolution. Ich meine jetzt erstmal ganz allgemein entwicklungsmäßigen Prozess, gerade wenn es um die Entwicklung des ganzen Universums geht, die Entstehung von Sternen und Planeten. Das hat ja nichts mit biologischer Evolution im engen Sinne zu tun. Gott ist auch in den entwicklungsmäßigen Prozessen kreativ tätig. Da gibt es einige Bibelstellen, zum Beispiel im Psalm 139 sagt David, du hast mich gebildet im Mutterleib. Da ist also das Entstehen eines Babys im Mutterleib, was ja ein entwicklungsmäßiger Prozess ist, als schaffendes Handeln Gottes dargestellt. Oder Jesaja 43. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Israel, der dich gemacht hat, Jakob. Und wir schauen ins Alte Testament, sehen die Geschichte, wie das Volk Israel entstanden ist, angefangen mit der Berufung Abrahams, dann die Geschichte der Erzväter, die Knechtschaft in Ägypten und der Auszug aus Ägypten, Bundesschluss am Sinai. Das ist der Prozess, durch den Gott das Volk geschaffen hat.
Jetzt haben wir auch im Interview mit Reinhard Junker schon immer wieder die Frage nach dem Alter der Erde besprochen. Das ist auch ein wesentliches Thema des Buches. Wie alt ist denn die Erde Ihrer Meinung nach und was würden Sie christlichen Positionen entgegnen, die annehmen, dass die Erde nur wenige tausend Jahre alt ist?
Also die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt, ungefähr. Und das ist auf so viele Arten wissenschaftlich belegt, dass ich denke, es ist nicht vernünftig, das abzulehnen. Die Bibel hat er keinen Satz, der sagt, die Erde ist so und so alt. Ich denke, es ist auch nicht Aufgabe der Bibel, uns darüber zu unterweisen, wie alt die Welt ist. Denken wir zum Beispiel an die Geschichte von Kopernikus. Die Frage, ob die Erde um die Sonne kreist oder die Sonne um die Erde. Da hat man auch gemeint, aus der Bibel herauszulesen, dass die Erde feststeht, sich nicht bewegt, dass also die Sonne um die Erde kreist und dass die Auffassung, dass die Erde um die Sonne kreist, mit der Bibel nicht verträglich ist. Dann wurde man natürlich überzeugt durch die Belege, die im Laufe der Zeit immer stärker wurden. Und zum anderen auch dadurch, dass man gesagt hat, wir müssen die Bibel doch nicht so auslegen. Der Zweck der Bibel ist nicht, uns zu lehren, wie die Natur funktioniert. Dazu hat Gott uns den Verstand gegeben und die Möglichkeit zu forschen. Das ist für mich ein ganz tolles Privileg, als Christin die Natur erforschen zu dürfen. Und das macht für mich Gott nicht kleiner oder überflüssig, wenn ich die Natur erforschen darf und ein bisschen was davon verstehen darf, wie Gott schafft. Im Gegenteil, es macht ihn größer. Ich staune, dass er mich ein Stück weit teilhaben lässt an dem, was er tut. Und das mit der alten Erde kam auf, als die Geologen vor ein paar hundert Jahren entdeckt haben, dass die Erde eine ganz lange Geschichte hat. Das war schon eine ganze Weile vor Darwin, dass man erkannt hat, lange bevor es Menschen gab, sind Tiere gestorben. Gab es verschiedene Erdepochen. Da war an einer Stelle der Erde mal ein tropischer Regenwald. Irgendwann später war da ein Ozean. Dann war da vielleicht eine Wüste. Das spricht für eine viele Millionen Jahre alte Geschichte. Und die Leute, die das entdeckt haben, das waren fromme Männer damals, die Geologen vor gut 200 Jahren und noch länger. Und für sie war das kein Widerspruch zum biblischen Bericht. Man hat natürlich nachgedacht darüber, wie sollen wir die Bibel verstehen. Und damals haben sie zum Beispiel die Theorie aufgebracht, dass die Schöpfungstage verschiedene Epochen sind zum Beispiel. Da gab es also einige Auslegungsmöglichkeiten. Und vielleicht noch eine Sache, warum ich so überzeugt bin, dass die Erde so alt ist. Das ist nicht nur die Geologie. Also das genaue Datieren konnte man ja auch erst machen, als man vor 100 Jahren die radioaktiven Methoden hatte. Und verschiedene Methoden geben dasselbe Erdalter. Es sind auch andere Wissenschaftsgebiete, die Kosmologie. Wir können ja mal messen, wie weit entfernt sind die entferntesten Galaxien, die wir sehen können. Und das sind viele Milliarden Lichtjahre. Das Licht war so lange zu uns unterwegs. Das spricht auch für dieses Alter von Milliarden von Jahren. Oder wir können ausrechnen, wie lange brennt so ein Stern von der Art der Sonne, also von der Masse der Sonne, wie lange braucht er, bis er ausgebrannt ist? Da kommt man auf, ich glaube, 10 Milliarden Jahre, also auch wieder auf die Milliarden von Jahren. Die Sonne ist irgendwo in der Mitte ihres Lebenszyklus. Also völlig verschiedene Wege führen alle zu dieser Einsicht. Und das finde ich so überzeugend, dass ich das natürlich akzeptiere.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie gerade von Creatio ex nihilo und Creatio continua gesprochen. Der Übergang von Tode zu lebender Materie kann ja immer noch nicht wissenschaftlich gedeckt werden. Wenn Sie von einer Creatio nihilo ausgehen, wie kann man sich dann das fortwährende Schöpfungshandeln Gottes vorstellen? Also wenn nicht nur die Schöpfung Gottes am Anfang steht und dann ist der Rest Evolution, wie kann man sich das zusammen von Gott und Evolution vorstellen? Wie wirkt Gott da?
Vielleicht mal ein Vergleich, dieses Buch her. Kommt das aus der Druckerei oder haben drei Autoren das geschrieben? Beide Erklärungen ergänzen einander und als beide Erklärungen zusammen ergeben das ganze Bild. Und so sehe ich es auch mit der Frage, wer ist der Schöpfer? Und die Frage, wie entsteht etwas? Was läuft dabei ab? Was können wir beobachten? Welche Regelmäßigkeiten sehen wir? Das sind also einander ergänzende Erklärungen. Und leider wird halt oft die wissenschaftliche Erklärung und die theologische gegeneinander ausgespielt, als würden die miteinander konkurrieren. Und nochmal, Evolution bedeutet nicht, etwas passiert von allein aus sich heraus, rein aufgrund von Materie und Energie, Naturgesetzen. Evolution ist jetzt ein entwicklungsmäßiger Prozess. Und auch bei der Entstehung des Lebens am Anfang, da ist die Frage, natürlich, wie hat Gott das gemacht? Da verstehen wir vieles noch nicht. Aber wir sollten niemals Gott als Lückenbüßer für unsere Erklärungslücken. Also wir sollten Gott niemals als Lückenbüßer für das, was wir wissenschaftlich noch nicht verstehen, heranziehen. Denn dann schiebt der Fortschritt der Wissenschaft Gott immer weiter heraus. Und wie gesagt, wenn Gott uns Einsichten gibt, uns verstehen lässt und mehr darüber erfahren lässt, wie er die Dinge gemacht hat, dann wird er nicht kleiner, sondern größer in meiner Sicht.
Jetzt ist ja, das haben Sie auch schon angesprochen, die Frage nach den Schöpfungstagen auch immer wieder virulent. Einige Christen sehen ja da den biblischen Bericht sehr wörtlich und würden die 7 Tage als 7 Schöpfungstage mit 24 Stunden ansehen. Jetzt habe ich natürlich schon herausgehört, dass Sie da anders zu stehen. Wie würden Sie denn aber dann diese 7 Tage oder 6 Tage Schöpfung und 1 Tag Ruhe verstehen?
Ich denke, die Frage ist, wie war der Text gemeint? Wir heute in unserer modernen Welt verstehen Texte oft auch als sachliche Berichte, die halt eine faktische Schilderung der messbaren Abläufe bringen. Und so war das damals nicht gemeint. Es gibt Personen, die darauf hinweisen, dass der Begriff Tag in der Bibel in verschiedener Bedeutung verwendet wird. Und irgendwann später in demselben Buch, also im 1. Mose, wird gesagt, der Tag, an dem Gott Himmel und Erde schuf, oder der Tag, an dem Gott die Erde schuf. Also da wird der ganze Prozess der 6 Tage als ein Tag bezeichnet. Oder man zitiert gerne Psalm 90 oder auch Petrus' Briefe, dass vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind. Und auch die alten Kirchenväter, die haben die Tage nicht alle wörtlich genommen. Also man war sich dessen bewusst, dass es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten gibt. Der Kirchenvater Augustinus zum Beispiel hat gesagt, Gott braucht gar keine Zeit zum Schaffen. Das ist nur für uns auf 6 Tage aufgeteilt, um in einer ordentlichen Reihenfolge zu erzählen, was Gott alles gemacht hat. Und dann sagt Augustinus auch noch, halt mal, wenn Bäume wachsen, das steht ja, Gott sprach, es wachsen Bäume, und es wurde so, wenn Gott Bäume wachsen, das dauert mehr als einen Tag. Wie kriege ich das zusammen? Und dann sagt Augustinus, ja, am Anfang hat Gott alles wie einen Samen geschaffen, in einem Augenblick. Und dann hat sich das entfaltet, was dann im Laufe der Zeit werden sollte. Das war seine Auslegung des Bibeltextes. Heutzutage haben wir ein bisschen mehr Einblick, weil wir auch andere Literatur aus der damaligen Zeit kennen von Nachbarvölkern. Dann verstehen wir ein bisschen mehr die Denkweise der Leute von damals. Und interessant ist vor allem Gliederung dieser 6 Tage. Was sagt uns der Text denn? Der erzählt in einer bildlichen oder in einer gut gegliederten Weise davon, dass Gott Lebensräume schafft und diese Räume füllt. Und wenn wir die 6 Tage anschauen, das sind die ersten 3 Tage das Schaffen von Räumen. Am ersten Tag Tag und Nacht, damit wird der Rhythmus, der Wechsel Tag und Nacht etabliert, also Licht und Dunkelheit wird getrennt. Am zweiten Tag wird der Luftraum geschaffen, da wird das Wasser unter der Atmosphäre von dem Wasser oberhalb des Firmaments getrennt. Und dann ist dieser Luftraum da als Lebensraum. Und am dritten Tag wird Land und Wasser getrennt, dann ist das Land da als Lebensraum. Und deshalb wird es auch gleich mit Pflanzen bevölkert, auch am dritten Tag, weil das die Nahrung, die Lebensgrundlage ist für die Tiere. Und in 2. 3 Tagen werden in derselben Reihenfolge diese 3 Räume gefüllt. Am 4. Tag die Sonne, Mond und Sterne, die Tag und Nacht beherrschen. Am 5. Tag die Vögel und die Fische. Also Luft und Wasser wird bevölkert, und am 6. Tag die Landlebewesen inklusive Menschen. Und ich denke, dieses Schema, das zeigt schon, es geht nicht um eine chronologische Reihenfolge, es geht um was anderes. Gott als der, der Lebensraum schafft und die Lebewesen hineinsetzt, ihnen Aufgaben zuweist.
Wie stehen Sie denn zu der Annahme, dass es sogenannte Missing Links gibt, also Übergangsfossilien, die den Übergang bestimmter Vor- und Nachfahren decken würden?
Ich bin ja aufgewachsen in einer evangelikalen christlichen Umgebung. Ich bin auch heute noch darin und hatte immer gehört, der fossile Befund ist lückenhaft und es gibt viele Zwischenglieder nicht, die es laut Evolutionstheorie geben müsste. Also das sind die Missing Links, die fehlenden Zwischenglieder. Als ich dann anfing, mich in den 90er Jahren genauer mit Evolution zu befassen, war ich total erstaunt, was es alles an Zwischenformen gibt, die man schon gefunden hat. Man muss sagen, es ist gar nicht einfach, dass ein Lebewesen zu einem Fossil wird. Es muss schnell und ganz konserviert werden. Und dann dürfen spätere Erosionsprozesse es nicht wieder zerstören. Und dann müssen wir Menschen auch noch drüber stolpern. Das ist also ein Verschwinden, also ein sehr kleiner Bruchteil aller Lebewesen, die überhaupt zu Fossilien werden. Das heißt, es ist nicht zu erwarten, dass wir eine vollständige Serie von allen Zwischengliedern genau von gewissen Vorfahren genau zu heutigen Lebewesen finden. Aber was wir finden, ist echt verblüffend. Wir haben für alle wichtigen Übergänge Zwischenformen gefunden. Und es wäre ein leichtes für Gott gewesen, wenn er alles direkt geschaffen hätte, es so zu machen, dass wir nicht auf die Idee kommen, dass es Evolution gegeben hat. Denn die Evolutionstheorie sagt ja vorher, Übergangs welche Arten von Lebewesen als Übergänge es zwischen gewissen anderen geben muss. Zum Beispiel zwischen Reptilien und Vögeln wird es Zwischenformen geben. Und tatsächlich, man kennt einige, zum Beispiel den Archaeopteryx mit Zähnen. Und zwischen Reptilien und Vögeln, man hat Dinosaurierfossilien mit Flügeln zum Beispiel gefunden. Oder zwischen Reptilien und Säugetieren, da ist das bekannte Beispiel das mit den Mittelohrknochen, die ursprünglich am Unterkieferknochen waren. Und genau solche Zwischenformen findet man. Oder auch von den Wassertieren zu den Landtieren, also von Fischen zu Amphibien dann. In den 90er Jahren gab es noch nicht so viele von diesen Zwischenformen, wie es sie heute gibt. Und seitdem fing ich auch an, die Zeitschrift Nature regelmäßig zu lesen. Und seitdem wurden eine ganze Menge weitere Übergangsformen gefunden. Und ich war total fasziniert jedes Mal, wenn ich das gelesen habe. Denn man findet die Dinge, die man erwartet, dass es sie geben müsste. Man findet nicht die Dinge, die es nicht geben darf. Zum Beispiel keine Übergangsformen von Säugetieren zu Vögeln.
Genau, ich glaube, auch da darf man, das wäre ja auch wieder dieser Lückenbüßer Gott, die Erklärung, die wir noch nicht finden, da muss es dann irgendwie eine Erklärung herbeigezogen werden, sondern es dauert vielleicht auch noch, bis manche wissenschaftliche Erkenntnisse erfolgen. Sie schreiben unter anderem in Ihren Ausführungen auch, dass Ihnen diese zufälligen Prozesse der Evolution von Mutation und Selektion nicht ausreichen. Was sind denn Ihrer Meinung nach dann die bestimmenden Faktoren in der Evolution?
Die Standarderklärung von Evolution, die viele Leute im Kopf haben, ist, es ist Mutation im Sinne von Kopierfehlern des Erbguts. Und dann Selektion im Sinn von großer Auswahl, die am besten überleben können. Das ist viel zu naiv und primitiv, finde ich. Das kann so nicht funktionieren. In gewissem Sinne stimmt das natürlich. Wenn das Leben sich im Laufe der Zeit verändert, verändert sich das Erbgut und überleben manche besser als andere. Das ist aber noch keine tiefere Erklärung darüber, wie dieser Prozess funktioniert. Und ich komme immer mehr dahin, dass es ein komplexer Prozess ist, der auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig passiert, die sich auch gegenseitig beeinflussen. Fangen wir an mit Mutationen. Dass diejenigen Mutationen, die verantwortlich sind für Evolution, nur Kopierfehler sind, das ist inzwischen, denke ich, auch durch die empirischen Befunde widerlegt. Denn Mutationen, die nur Kopierfehler sind, werden sehr gründlich Korrektur gelesen. Das heißt, der Organismus kann selber bestimmen, wie viele Mutationen in Form von Kopierfehlern überhaupt passieren. Und der Organismus kann sogar Mutationen auslösen in Antwort auf Stress. Bei Bakterien ist das besonders gut erforscht. Und der Jim Shapiro, also ein Bakterienwissenschaftler in den USA, in Chicago, der betont immer wieder, wir haben einen ganzen genetischen Baukasten. Das Erbgut kann sich selbst in Antwort auf Herausforderungen verändern, Teile herausschneiden, woanders einfügen und so weiter und so fort. Und im Körper ist alles so gut geregelt und aufeinander abgestimmt und kontrolliert. Es wäre absurd anzunehmen, dass die genetischen Veränderungen, die so wichtig sind, auch für die Anpassung an neue äußere Umstände, dass die rein einem blinden Prozess überlassen sind. Natürlich ist das auch geregelt. Und ich denke, wir werden noch vieles herausfinden in Zukunft. Ich sehe nur, dass sich da vieles andeutet und ich bin sehr gespannt, was man alles noch findet. Ähnliches mit der Selektion. Gewisse Organismen überleben besser als andere in einer gewissen Umgebung. Aber Organismen sind niemals nur das blinde Opfer von Auslese. Organismen haben so viele Möglichkeiten, sich aktiv an die Umwelt anzupassen, sie mitzugestalten, auch den Nachkommen gezielt Dinge weiterzugeben, sowohl über epigenetische Prozesse als auch über das Lernen, über das Verhalten. Und Organismen können auch ihre Umwelt aktiv verändern. Biber zum Beispiel oder staatenbildende Insekten wie Ameisen und Bienen, die können die Temperatur regeln. Also die bauen sich die Umwelt, die sie brauchen. Und Kooperation ist auch ganz wichtig. Symbiose. Verschiedene Spezies können kooperieren zusammen, um beide zu profitieren oder alle zusammen zu profitieren. Also da passiert so viel, was sehr komplex ist. Und wir sind erst dabei, manches davon zu verstehen. Und lasst uns mal noch warten, ein paar Jahrzehnte, wie die Evolutionstheorie dann aussieht.
Ja, vielen Dank auch für die interessanten Beispiele dazu. Jetzt spielt ja bei Siegfried Scherer und Reinhard Juncker unter anderem die Hypothese des Intelligent Design eine große Rolle. Sie sind nicht wirklich Befürworterin des Intelligent Design, also der Ansicht, dass Komplexität der Schöpfung eben nicht durch Evolution erklärt werden kann. Warum würden Sie denn Intelligent Design nicht so stark befürworten?
Man sollte unterscheiden, was man unter Intelligent Design versteht. Mit kleinen Buchstaben oder mit Großbuchstaben. Mit kleinen Buchstaben ist es allgemein die Aussage, dass eine Intelligenz hinter dem Leben steht. Planende Intelligenz, das sage ich natürlich. Ich glaube an Gott als Schöpfer, der sich das alles ausgedacht hat, der den ganzen Prozess am Laufen erhält, der alles trägt und erhält. Natürlich ist da viel intelligentes Design. Der Begriff Intelligent Design mit Großbuchstaben bedeutet was Spezifischeres. Da geht es darum, dass es Dinge gibt, die die Wissenschaft grundsätzlich nicht erklären kann, weil da dieser intelligente Input von Gott kommt. Zum Beispiel das Entstehen der ersten Zelle ist allein durch Zufall und Physik so unwahrscheinlich, dass da jemand mit Intelligenz aktiv was gemacht hat, was rein aufgrund der Naturgesetze nicht passieren kann. Das ist so das, was viele Vertreter des Intelligent Design sinngemäß sagen. Und da würde ich sagen, das ist sowohl wissenschaftlich als auch theologisch kritisch. Wissenschaftlich ist es ein Stück weit wieder der Lückenbüßer Gott. Und zum anderen ist es so, dass, um zu sagen, es ist unwahrscheinlich, dass etwas durch uns bekannte Prozesse passiert, brauchen wir immer eine These darüber, auf welchem Weg denn etwas passiert ist. Zum Beispiel das Entstehen der Geißel von Kolibakterien oder andere komplexe Dinge in Zellen und in Lebewesen. Wir können niemals alle denkbaren Wege aufzählen, wie so etwas entsteht oder was äquivalent ist, was genauso gut funktioniert, aber auf der biochemischen Ebene ein bisschen anders gebaut ist. Also von daher sind solche Wahrscheinlichkeitsrechnungen aus meiner Sicht müßig und auch daneben. Und theologisch ist es ja wieder dieses Denken, entweder Gott oder natürliche Prozesse. Und für mich sind beide Erklärungen nötig, weil sie einander ergänzen. Natürliche Prozesse sind niemals die umfassende, voll ausreichende, alleingültige Erklärung. Also ich schreibe inzwischen auch öfter in wissenschaftsphilosophischen Artikeln, dass die Gesetze der Physik nicht alles lückenlos bestimmen. So lückenlos sind die Naturgesetze nicht. Sie sind offen, kausal offen für Einflüsse von außerhalb. Also auch unser Denken und zu entscheiden ist ja auch ein geistiger Einfluss. Dafür ist unser Gehirn offen, obwohl während wir denken, in unserem Gehirn nichts passiert, was gegen die Naturgesetze verstößt. Die Naturgesetze sind einfach nicht so engmaschig, dass die allein vollständig bestimmen, was wir denken sollen. Ähnlich ist es, denke ich, mit der Schaffung des Lebens, dass die Naturgesetze allein nicht vollständig bestimmen, was Gott geschaffen hat, sondern Gott ist souverän und aktiv beteiligt an all dem.
Ja, ich glaube, das ist ja auch eine häufige Annahme, dass die Naturgesetze an sich etwas hervorbringen. Danke für die Korrektur an der Stelle. Jetzt interessiert ja bei der Evolutionstheorie schon ab dem Biologieunterricht, jeder von uns war im Biologieunterricht, vor allem die Abstammung des Menschen natürlich eine entscheidende Rolle. Sie schreiben selber, dass sich Ihre Ansicht diesbezüglich verändert hat. Was genau hat denn diese Veränderung bewirkt?
Es war bei mir ein längerer Prozess. Zunächst hatte ich in den 90er Jahren, so 95, 96 war das, glaube ich, akzeptiert, dass das Leben eine lange Entwicklungsgeschichte hat und dass alle Lebewesen gemeinsame Vorfahren haben. Das war aufgrund der vielen, vielen Belege für Evolution. Den Menschen habe ich damals davon ausgenommen, weil er ja wirklich eine spezielle Schöpfung ist als Gottes Ebenbild. Da war ich natürlich auch geprägt von Interpretationen, von Bibeltexten, auch von Aussagen, dass es empirisch von den Belegen her nicht so gut belegt ist, dass der Mensch sich entwickelt hat aus tierischen Vorfahren. Im Laufe der Jahre habe ich dann aber auch erkannt, dass die Belege dafür, dass der Mensch tierische Vorfahren hat, überwältigend sind. Wir haben diese ganzen Hominiden von den letzten paar Millionen Jahren und vor allem wir haben inzwischen die Entzifferung unseres Erbguts. Und den Vergleich mit dem Erbgut von Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und vielen, vielen anderen Spezies. Und das sind so viele Dinge im Erbgut, die man eigentlich nur erklären kann, wenn es gemeinsame Vorfahren gibt. Zum Beispiel unser Chromosom Nummer 2. Wir haben 23 Chromosomenpaare, Schimpansen haben 24. Und man kann die eindeutig einander zuordnen, weil die sehr ähnlich sind, auch analoge Gene drauf sitzen. Nur unser Chromosom 2 ist deutlich größer. Dafür hat der Schimpanse 2 Chromosomen, die zusammen genau unter Chromosom 2 ergeben und wo auch diese Gene drauf sitzen. Nun kann man sagen, okay, vielleicht ist in einem Vorfahren des Menschen der kein Vorfahre des Schimpansen ist, eine Verschmelzung von zwei Chromosomen passiert. Dann schauen wir doch mal an die Stelle, wo diese Verschmelzung passiert sein müsste. Und tatsächlich findet man dort genau die Gensequenzen, die genetischen Buchstaben, die man sonst nur am Ende von Chromosomen findet. Das ist wie wenn man im Schnürsenkel in der Mitte nochmal so zwei Hüllen findet, die sonst nur am Ende vom Schnürsenkel sind. Und so gibt es viele, viele andere Spuren. Wir haben zum Beispiel auch viele Gene, die nicht funktionieren, aber wo in anderen Lebewesen diese Gene funktionieren. Das heißt, wir wissen, wofür die da sind. Zum Beispiel der Geruchssinn. Wir haben all diese Gene für Geruchsrezeptoren, aber wir können längst nicht so gut riechen wie Hunde zum Beispiel. Delfine haben auch all diese Gene, aber Delfine können ja gar nicht riechen, müssen unter Wasser gar nicht so riechen. Und bei Delfinen sind viel mehr von diesen Genen funktionsunfähig. Und dann nehmen wir das Gen für Vitamin C. Viele Organismen können Vitamin C selber herstellen. Wir Menschen können es nicht. Es ist bei uns eine Mutation da, die es funktionsunfähig macht, aber wir finden dieses Gen noch. Und was ist naheliegender als die Annahme, dass in irgendeinem Vorfahren des Menschen eine Mutation passiert ist, aber sie hat nicht geschadet, weil unsere Nahrung sowieso genug Vitamin C enthält. Oder nehmen wir die Transposonen. Das sind genetische Elemente, die es in ganz vielen Kopien, in vielen verschiedenen Sorten in unserem Erbgut gibt. Transposonen können sich von einer Stelle im Erbgut woanders hin kopieren oder sie können woanders hin verpflanzt werden. Und die haben eine wichtige Rolle gespielt im Evolutionsprozess. Die werden auch immer aktiv, wenn Stress ist. Und wenn man jetzt vergleicht, welche Transposonen bei welchem Lebewesen an welcher Stelle im Erbgut sitzen, das ist total verblüffend. Wir können allein daraus Stammbäume konstruieren. Und es gibt Transposonenfamilien, die gibt es nur bei den Primaten, inklusive den Menschen. Dann gibt es Transposonenfamilien, die gibt es in allen Säugetieren. Da sehen wir sogar bei Mensch und Maus an denselben Stellen, zum Teil dieselben inzwischen längst verdümmelten Transposonen. Und für mich ist das so überwältigend, diese Parallelen im Erbgut. Für Gott wäre es ein ganz leichtes gewesen, unser Erbgut so zu konstruieren, dass es überhaupt nicht zum gemeinsamen Stammbaum passt. Hat er nicht gemacht. Täuscht uns Gott? Will er uns in die Irre führen oder versuchen? Oder erlaubt er uns vielmehr, was zu verstehen darüber, wie wir Menschen Teil des Lebens auf der Erde sind, auch aus Erde gemacht sind, wie die anderen Lebewesen?
Genau an der Stelle möchte ich nachhaken, weil sich ja für viele da jetzt doch irgendwie ein Widerspruch ergibt. Also was würden Sie dann konkret sagen, wie kann denn der Mensch gleichzeitig mit dem Affen auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen und trotzdem von Gott einzigartig geschaffen sein?
Wie kann ein Mensch aus einer einzigen befruchteten Zelle im Mutterleib entstehen und gleichzeitig von Gott geschaffen sein? Das ist ein Prozess, der von einer Zelle ausgeht. Am Anfang hat diese Zelle kein Bewusstsein, keine Fähigkeit zu denken, Gott zu erkennen, zu ihm zu beten. Irgendwann hat das Lebewesen, der kleine Mensch, diese Fähigkeit. Die Tatsache, dass es einen entwicklungsmäßigen Prozess gibt, sagt gar nichts darüber aus, welchen Wert, welche Fähigkeiten wir haben. Es ist für Gott ein leichtes in diesem entwicklungsmäßigen Prozess dafür zu sorgen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir geistige Fähigkeiten bekommen, die Tiere nicht haben, dass wir zu ihm beten können, dass wir auch erkennen, dass wir schuldig sind und erlösungsbedürftig sind. Für mich ist das gar kein Widerspruch.
Ich glaube, manchmal ist es auch etwas, was im Kopf einfach aufgelöst werden müsste, was lange schon da drin ist. Wir haben in all Ihren drei Beiträgen spielt auch der Sündenfall eine entscheidende Rolle und wie der Sündenfall zu verstehen ist. Wie ist denn der Sündenfall Ihrer Meinung nach zu verstehen und gab es dann einen konkreten Vorfall, wie er in der Bibel beschrieben ist, im Garten Eden mit Adam und Eva oder wie würden Sie das verstehen?
Ich möchte mich hier nicht genau festlegen. Ich bin auch nicht kompetent genug, denke ich, um hier eine ganz feste Meinung zu haben. Ich erwähne in meinem Beitrag verschiedene Denkmöglichkeiten. Auf jeden Fall verstehe ich Adam und Eva nicht als die ersten Menschen. Wenn es wirklich zwei Individuen waren, und auch da bin ich unentschlossen, also John Walton, den ich gerne zitiere, glaubt, dass Adam und Eva zwei Personen waren, aber nicht die ersten Menschen. Er sagt auch, dass der biblische Text das selber andeutet. Genesis 1, wo Gott die Menschen Mehrzahl schafft, ist vor Genesis 2. Und die Einleitung von Genesis 2 sagt für ihn, dass das, was in Genesis 2 kommt, nach Genesis 1 passiert. Für Walton sind Adam und Eva Priester, die eine besondere Aufgabe hatten und die diesen Fall erlebt haben und die Menschheit mit sich gerissen haben. Dass es damals noch andere Menschen gab, sehen wir aus den folgenden Kapiteln. Kain baut eine Stadt, findet eine Frau oder vorher noch hat Angst, dass jemand ihn findet und erschlägt. Das zeigt, dass es in diesem Umfeld noch andere Menschen gab. Also die Geschichte selber erhebt nicht den Anspruch, dass es nur zwei Menschen damals gab und dass das die ersten Menschen waren. Es gibt andere Ausleger, die sagen, das ist nicht wortwörtlich zu verstehen, das ist eine bildliche Geschichte und diese Geschichte hat auch sehr viele bildliche Elemente. Zwei Sorten von magischen Früchten, also der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der Baum des Lebens, eine sprechende Schlange. Und die Namen von Adam und Eva bedeuten ja Adam, Mensch, und Chava, Leben. Das sind sehr generische Namen. Und diese Ausleger sagen, das weist darauf hin, dass das nicht zwei Einzelpersonen sein sollen, sondern dass das eine typologische Geschichte ist, die letztlich auch das erzählt, was jeder von uns erlebt, was es bedeutet, von Gott abzufallen, selber sein zu wollen wie Gott, in Sünde zu fallen, Versuchen zu erliegen. Es gibt auch Ausleger, die sagen, diese Geschichte hat eine Gruppe von Menschen erlebt. Das war ein längerer Prozess. Es gibt da viele Denkmöglichkeiten. Wie gesagt, ich möchte mich nicht genau festlegen. Das Wichtige ist, wir sind gefallen, wir sind erlösungsbedürftig. Die Geschichte von Adam und Eva vom Sündenfall wird im ganzen Alten Testament nie wieder erzählt. Obwohl von der Erlösungsbedürftigkeit oft genug geredet wird. Und auch im Neuen Testament wird das kaum erwähnt. Paulus verwendet die ersten vier Kapitel des Römerbriefs darauf, uns schon klar zu machen, wie gefallen und erlösungsbedürftig wir sind, bevor er im fünften Kapitel mal fast nebenbei Adam erwähnt. Also manche sagen ja, die Geschichte vom Sündenfall muss ich wörtlich nehmen, sonst ist die Erlösung von Jesus auch nicht gültig. Ich denke, die Diagnose, dass wir sündig sind und Erlösung brauchen, ist völlig klar, aufgrund der ganzen biblischen Botschaft.
Vielen Dank. Jetzt spielt ja dennoch, Sie haben gerade schon auf Römer 5 angesprochen, der Zusammenhang von Sünde und Tod auch biblisch eine wesentliche Rolle. Und man würde ja, oder viele Ausleger und Christen meinen eben, auch von Römer 5 ausgehend, dann in Bezug auf das Alte Testament, dass eben der Tod auch erst mit der Sünde in die Welt kam. Natürlich habe ich das schon verstanden. Trotzdem nochmal die Rückfrage, wie würden Sie dann sagen, den Tod gab es vorher, also sind schon vorher Tiere gestorben und dann, welche Art von Tod kommt dann mit der Sünde in die Welt? Wie haben wir das zu verstehen?
Dass Tiere schon längst gestorben sind, bevor es Menschen gab, ist meines Erachtens so gut belegt durch die Geologie, dass das außer Frage ist. Die Bibel sagt auch an keiner Stelle explizit, dass durch den Fall des Menschen die Tiere erst anfingen zu sterben. Das ist eine Interpretation von einem Vers aus Römer 8, dass die ganze Schöpfung seufzt und die ganze Schöpfung unterworfen wurde der Vergänglichkeit. Das kann man verschieden interpretieren. Als anderes ist es beim Tod des Menschen. Im Römerbrief ist es so, wenn man jetzt die verschiedenen Stellen vergleicht, dass Paulus mit Tod primär den geistlichen Tod meint. Im Kapitel vorher sagt er, ich aber starb. Oder nehmen wir Paulus im Epheserbrief, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Jetzt aber in Christus seid ihr lebendig gemacht. Also da geht es um den geistlichen Tod primär. Oder nehmen wir direkt die Geschichte vom Sündenfall. Da sagt Gott zu Adam, an dem Tag, an dem du von der Frucht isst, musst du des Todes sterben. Adam ist an dem Tag nicht gestorben. Entweder müssen wir Tod geistlich interpretieren oder tagelang das interpretieren oder beides. Ich finde es aber trotzdem nicht vollschlüssig, wenn man sagt, der Tod ist ausschließlich der geistliche Tod. Denn Jesus hat ja auch den Tod, den leiblichen Tod überwunden. Und es gibt die interessante Frage, hätte Adam sterben müssen, wenn er nicht gesündigt hätte? Oder müsste ein Mensch, der nicht sündigt, sterben? Es gibt von der Physik her keinen Grund, warum wir sterben müssen. Das ist eine spannende Frage. John Walton stellt diese Frage auch und er sagt, er meint, sie hätten nicht sterben müssen. Sie hatten ja den Baum des Lebens so lange. Und der Baum des Lebens bedeutet, solange man davon isst, stirbt man nicht. Das ist aber Spekulation, wo ich als Physikerin auch mich nicht kompetent fühle, was zu sagen. Ich denke nur, Vergänglichkeit gehört zu dieser Schöpfung, aus welchem Grund auch immer. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Satans Fall war längst vor der Geschichte unserer Erde. Und deshalb ist Tod und Leid in unserer Erde drin, auch schon längst vor dem Menschen. Und Jesus hat ja auch Satan überwunden, er hat den Tod überwunden. In Gottes neuer Schöpfung wird es definitiv keinen Tod mehr geben. Aber das sind jetzt wirklich Gedanken, die uns vielleicht auch zu hoch sind, weil Gott uns hier auch nicht so viel verraten hat. Ich habe da viele offene Fragen.
Vielen Dank. Zum Abschluss möchte ich Ihnen gerne noch eine mehr persönliche Frage stellen. Welche Bedeutung hat denn dieses Thema Schöpfung und Evolution für Ihren persönlichen Glauben an Gott?
Es ist insofern wichtig, als ich keine gespaltene Persönlichkeit sein kann. Ich bin dieselbe Person, wenn ich glaube, wenn ich die Bibel lese und wenn ich forsche und Dinge über Physik lerne und Vorträge halte. Und es muss einfach zusammenpassen. schon die frühen Naturwissenschaftler haben gesagt, Gott hat uns zwei Bücher gegeben, das Buch der Natur und das Buch der Bibel. Und weil beides denselben Autor hat, passt es zusammen und ergänzt einander. Und von daher ist es mir wichtig, auch darüber vorzutragen, wie gut sich beides ergänzt. Und für mich war es auch wichtig, das gedanklich für mich zu klären, natürlich.
Super, vielen herzlichen Dank. Danke auch vor allem für die plastischen Beispiele und auch für die doch auch ehrliche Einsicht, dass manche Dinge noch nicht erforscht sind und es vielleicht manche Dinge auch noch abzuwarten gilt. Danke, dass Sie heute bei uns im Begründet-Glauben-Interview waren.
Gerne.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet-Glauben-Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank.